Podcast Bad Cat Cousin. Hä? Bad Cat Cousin Podcast. Hä? Weitere Folge. Und das mal hockt nach langem wieder eigentlich eine Frau vis-à-vis. Schön. Und wir reden über ein ganz schwieriges Thema eigentlich, das aber ganz viele Leute betrifft. Heute geht es um Depression und vis-à-vis von mir hockt Cheryl Scheibentroller. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Danke. Es ist nämlich wieder so, dass ich ja eigentlich beim Gast in der Stube hocke. Du hast dich bereit erklärt, über das Thema Depression zu reden, an deinem eigenen Beispiel.
Genau.
Aber bevor wir in das Thema hineingehen, kannst du vielleicht erzählen, wer du bist und wie du so im Leben bist im Moment.
Ja, das erzähle ich sehr gern. Also wie gesagt, ich bin Cheryl, bin 39, Mami von zwei kleinen Wirbelwind, 6 und 4. Und so ganz nebenbei arbeite ich 80% in einer Psychiatrie. Sehr passend. Mhm. Ja, und ansonsten bleibt neben Kind und Arbeiten und all dem, was man sonst so für Verpflichtungen hat, nicht mehr ganz so viel Zeit für Hobbys. Aber wenn es Zeit erlaubt, dann lese ich sehr gerne. Gehe auch mal gerne tanzen, wenn es Corona dann wieder zulässt. Ja, und bin viel und gerne mit Freunden und Familie zusammen und unterwegs.
Also Frohnatur?
Grundsätzlich ja.
Grundsätzlich
ja, genau.
Jetzt ist ja das so ein Thema, wo man nicht so drüber redet. Und wir haben ja schon mal, also die allererste Podcast-Folge ist über Depression gegangen, ein bisschen in einer anderen Form. Aber wir haben unglaublich viel Feedback gehabt von Leuten, die A, mal einen Einblick bekommen haben und B, aber auch müssen sagen, hey, ich bin nicht allein. Es gibt noch andere, was es so gibt. Und jetzt gerade gehen wir so auf die Festzeit zu. Es ist dunkel, relativ früh und bis spät am Morgen. Und viele Leute kommen auch schon rein von der Stimmung her in die Richtung. Und wegen dem bin ich dankbar, wenn wir vielleicht dem einen oder anderen einen Rat geben können. Oder schon nur das Gefühl, hey, du bist nicht allein und man kann offen darüber reden. Und das auch an einem Weihnachtstisch, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Mit anderen Worten, du bist depressiv. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Mhm. Natürlich nicht konstant, das ist schon so. Aber doch, es begleitet mich etwa seit gut 15 Jahren. Mhm. Ja.
Jetzt erzählst du mir, aber vorhin gerade, du arbeitest 80%, bist Mutter von zwei Kindern, hast noch Hobbys. Das geht ja gar nicht. Passt das zusammen?
Ja, früher habe ich auch gedacht, das geht gar nicht. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ich und Depression oder allgemeine psychische Erkrankung, niemals, das trifft mich niemals. Und ja, und plötzlich verwünscht es einem. Und dann muss man sich mit dem auseinandersetzen und sich irgendwann dann halt wirklich selber eingestehen. Jawohl, das ist meine Diagnose und das wird mich, so wie es aussieht, für den Rest von meinem Leben begleiten. Ja.
Und du hast dem Ganzen einen Namen gegeben.
Genau.
Es gibt ein Buch von Matthew John Stone, 48 Seiten, also relativ flüssig zum Lesen. Und das heisst «Mein schwarzer Hund».
Ja.
Und ich habe das mal gelesen, so auf Social Media, dass du dem eben einen schwarzen Hund sagst.
Ja, genau.
Warum gibst du dem einen Namen?
Es macht es einfacher, wenn ich merke, dass es mir im Moment wieder nicht so gut geht, zu sagen, der schwarze Hund ist wieder da, wie zu sagen, ich glaube, ich habe wieder eine Depression.
Aha.
Und ich habe in einem Klinikaufenthalt genau das Buch vom Therapeut bekommen und habe das angeschaut und habe gefunden, eigentlich finde ich das noch ein schönes Bild, weil der schwarze Hund lässt sich nämlich auch ein bisschen dressieren.
Mhm.
Also es ist nicht so, dass man dem immer hilflos ausgeliefert ist, sondern man kann den auch ein bisschen dressieren. Und ich finde das Bild mit dem Hund eigentlich noch sehr schön.
Das ist etwas Fassbares, oder?
Genau, genau.
Ich kenne das Bild vom inneren Schweinehund, oder?
Ja, ja.
Wenn man dem mal eine Gestalt gibt, dann kann man auch mal ins Körbchen schicken.
Richtig.
gehe jetzt an dein Plätzchen liegen.
Richtig.
Aber fangen wir am Anfang an. Wie immer, oder? Wenn wir so Folgen machen. Irgendwann ist Klein Cheryl auf die Welt gekommen und ist aufgewachsen. Ist das schon immer ein Thema gewesen, dass du so Phasen gehabt hast? Oder bist du ein ganz fröhliches Kind gewesen?
Ja, ich bin ein absolut fröhliches Kind gewesen. Also ich bin auch heute noch eine fröhliche Person.
Mhm. Also, du wirkst schon so auf mich.
Genau. Das bin ich definitiv. Aber nein, meine Kindheit war völlig unbeschwert gewesen und bin in einem guten Elternhaus aufgewachsen. Und was mich aber dort schon begleitet hat, und das ist schlussendlich ein grosser Teil von meiner Depression, ist mein Perfektionismus. Mhm. Den habe ich schon seit ich denken kann. Und wirklich angefangen hat es dann erst viel später, eben etwa vor 15 Jahren, so mit 25.
Dann, wenn die Verantwortung noch dazukommt im Leben?
Ja, ja, etwa so, genau. Ich denke, so rückblickend gesehen, glaube ich, dass ich auch in meiner Teenie-Zeit schon so depressive Momente hatte. Aber das kommt mir jetzt in den Sinn. Das war nie ein Thema. Und ich glaube, man hat das dann einfach so ein bisschen abgetan mit, das ist halt Pubertät und man weiss nicht, wer man ist und was man will. Aber ich glaube, wahrscheinlich war dort schon so ein bisschen Zeit gewesen, wo ich ab und zu ein bisschen depressive Momente hatte.
Ja. Aha. Es ist ja noch spannend, oder? Wenn ich ein bisschen recherchiere, was so eine Depression ist, dann ist es ganz klar ein Krankheitsbild. Und ich habe jetzt da so ein Blatt vor uns hergelegt, wo so einen weiblichen Körper zeigt, mit Pfeilen drauf, was alles ein Teil von einer Depression kann sein kann. Und dann sehen wir da auch den ganzen Hormonhaushalt, das ganze Geschlecht. Ist sicher bei einer Frau noch ein bisschen intensiver, als das bei einem Mann wäre. Und dann ist es eigentlich ja naheliegend, dass immer, wenn Lebensereignisse wie eine Pubertät, eine Geburt, eine Abänderung in die Richtung, dass so Sachen eher so stark werden, dass man so realisiert.
Ja, genau.
Gehen wir auf Pubertät.
Ich kann mich noch schwach erinnern. Ja.
Ja, sicher.
Ja, ja, doch, doch.
Erzähl.
An meine Pubertät? Ich weiss einfach, dass ich immer wieder Momente hatte in meiner Pubertät. Und das ist für mich auch so ein bisschen das, wo ich sage, ich glaube, das ist schon so ein bisschen in die Richtung Depression gegangen, dass ich zum Beispiel einfach auch brüllen konnte. Ich habe keine Ahnung, einfach endlos traurig. Warum? Keine Ahnung. Und, oder einfach auch ein totales Problem hatte mit meinem Körper phasenweise. Und eben, rückblickend denke ich, das sind schon so die ersten Anzeichen gewesen. Aber das hat man nie so eingeordnet. Ich war also dort nie irgendwie bei einem Psychologen gewesen, sondern ja, das ist einfach Pubertät, gehört halt dazu. Und so ein bisschen als normal ab da. Ja.
Das sagt man ja häufig, oder? In diesem Zusammenhang.
Genau.
So nach dem Motto, jetzt nimm mal den Finger raus und
reiss dich zusammen.
Reiss dich zusammen.
Genau, reiss dich zusammen. Ja.
Aber das ist eben eine Krankheit. Es käme niemand auf die Idee, wenn du Masern hast, so etwas zu sagen, oder?
Nein, natürlich nicht. Auch jemand, der einen gebrochenen Arm hat, dem sagt man auch nicht, mach doch das jetzt, kannst du ja schnell zusammenreissen. Das ist ein grosser Unterschied, ja.
Wenn man lesen geht, dann kommt auch der Faktor Vererbung, Verwandtschaft mit dazu. In deinem näheren Umfeld hat es ja Leute, die an dem erkrankt sind.
Also wirklich Depressionen in dem Sinn nicht. Was bei uns in der Familie so etwas gibt, sind so etwas, ja, wie soll ich sagen, so etwas Angstgeschichten. Liftfahren, also nicht mehr im normalen Rahmen, sondern dann halt schon ein bisschen im grösseren Rahmen. Aber das gehört ja alles eben ein bisschen zusammen. Ja. Genau. Also von dem her muss ich sagen, ich bin wahrscheinlich genetisch von einer älteren Seite ein bisschen vorbelastet. Mhm.
Sind es denn auch deine älteren Seiten gesehen, die das als erstes wahrgenommen haben?
Nein, das war schon ich gewesen. Also schon eben dort schon in der Pubertät, wo ich manchmal das Gefühl hatte, irgendwie ist das einfach ein grosses Ausmaß, oder dass man so brüllen kann. Oder? Und dann nachher auch später, wo es dann wirklich das erste Mal klar war, ist, das ist eine Depression, obwohl das auch sich so ein bisschen versteckt gezeigt hat am Anfang, Ich glaube, vor allem für meinen Papi war das ganz eine schwierige Situation, zu sagen, du bist doch immer so eine Taffe gewesen und was ist denn jetzt los mit dir? Ich glaube, für ihn war das schwierig, das anzunehmen, weil ich gesagt habe, weißt, ich habe eine Depression. Mhm. Ja. Und ich glaube, ihm ist erst das Licht aufgegangen, jetzt vor kurzem, wo ein guter Freund von ihm sich das Leben genommen hat. Wo ihm, glaube ich, bewusst worden ist, dass das auch ein starker Mann kann, in die Knie zwingen. Mhm. Was das überhaupt bedeutet. Es ist halt eine andere Generation.
Sogar viel mehr Mann als Frauen.
Weil sie nicht reden. Viel weniger reden als Frauen. Und viel weniger Hilfe in Anspruch nehmen.
Ich würde es auch so interpretieren, bin aber nicht sicher, ob es so ist. Weil, ja, ich bin einfach der Balkonphilosoph, oder nicht der Wissenschaftler. Aber einfach schnell zahlen, etwa 9% der Schweizer Bevölkerung hat die Krankheit irgendwann mal in seinem Leben. Männer 7,8% laut Statistik vom BAG und 4,4% Frauen, da reden wir von Erwachsenen. Mhm. Und lustig, also nein, lustig ist es überhaupt nicht, ist, wenn man dann eben schauen geht, dann behandeln für dich nur 4,4% der Männer, ja, und von den Frauen 7,7%. Und im Jahr 2018, sind die neuesten Zahlen, die man lesen kann, waren es 712 Männer, die sich aufgrund von einer Depression das Leben genommen haben, und 290, ja, Frauen.
Ja.
Und es spiegelt genau das wieder, oder? Die, mhm, Männer reden wahrscheinlich einfach viel zu wenig.
Ja.
Und du hast vorhin gerade gesagt, du bist doch immer so eine Taffe gewesen, so eine starke Bubengrenne, nicht?
Richtig.
Indianer kennen keinen Schmerz.
Genau.
Es gibt noch 100 andere so Doktrins, ja, die wir so in der Erziehung halt einfach mitbekommen.
Mhm.
Depression ist ja, wie manche andere Krankheit, oh, es fängt irgendein Schmal schleichend an.
Mhm.
Und dann kommt so der Moment, ich kann aus eigener Erfahrung auch reden, bei mir ist es ein bisschen anders indiziert, aber kommt so der Moment, wo du mit dem Gedanken von Schaffen spielen, irgendetwas in diese Richtung muss doch sein.
Ja.
Musst du dich noch erinnern, wo,
ja,
wo der Hund hat auch von Form angenommen?
Jawohl, der Hund hat ziemlich heftige Formen angenommen. Ich war ungefähr etwa 25 und bei mir hat das angefangen mit Panikattacken.
Ja.
Und zwar ganz heftige. Also ich hatte jedes Mal das Gefühl, ich kriege jetzt einen Herzinfarkt und ich sterbe. Und was man halt so macht, wenn man das Gefühl hat, man kriegt einen Herzinfarkt. Ich war jedes Mal im Spital gewesen, auf dem Notfall, und die Leute haben immer gesagt, es ist alles gut, das Herz ist in der Ordnung und sie haben wahrscheinlich ein bisschen viel Stress und tun sie mal ein bisschen runterfahren. Und mein Grind hat mir es aber nicht zugeben. Ich dachte, ich habe sicher nicht irgendetwas Psychisches. Da muss etwas in meinem Körper, mhm, sein, das nicht stimmt. Und ich hätte es eigentlich am liebsten gehabt, dass man mich einmal durch die Röhre geschickt hat, von oben bis unten, weil ich bin überzogen gewesen, die finden etwas, was in meinem Körper nicht stimmt. Und dann hat das wirklich auch so ein bisschen Züge angefangen, dass ich am Schluss gar nicht zum Haus raus konnte. Also, mhm, ich bin wirklich, sobald ich meine Insel, sag jetzt mal, verloren habe, ist fertig gewesen. Und irgendwann dann ist dann wie klar gewesen, das ist etwas Psychisches, auch, ja, für mich. Und dann hat man ein Burnout diagnostiziert, was ja nichts anderes ist wie eine Erschöpfungsdepression. Also halt einfach, klingt ein bisschen besser. Ja, und das war dann ein steiniger Weg gewesen, quasi wieder zurück in ein normales Leben, wieder raus, wieder arbeiten, wieder an Konzerte. Also eigentlich alles, was ich mega gerne gemacht habe früher, konnte ich lange nicht mehr machen. Mhm.
Kannst du das ein bisschen beschreiben, das Panikattacken, oder? Das ist, wie fühlt sich das an? Wie, kannst du das vielleicht auch mit dem Hund beschreiben?
Ja, also der Hund ist in dem Sinn dann einfach übermächtig gross und man hat das Gefühl, er hockt auf einem drauf. Also ich habe immer das Gefühl, ich kann nicht schnaufen, kriege, mhm, keine Luft mehr. Eben das Herzrasen, Herzstechen, Zittern, Schwindelig. Ja, also wirklich sehr, sehr unangenehm. Ja.
Also einfach der Körper spielt.
Außer Kontrolle. Total außer Kontrolle. Etwas, was für mich unheimlich schwierig war, ich bin sonst die, die alles unter Kontrolle hat. Und Struktur und Ordnung und alles. Und plötzlich ist da etwas, wo man einfach nicht wirklich viel Einfluss hat drauf.
Mhm.
Und wo man merkt, das macht mir alles kaputt. Ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Ja, ich bin eigentlich wie isoliert.
Wie war das für dein Umfeld? Für deinen Mann?
Also er hat, mein Mann, mein jetziger Mann, hat mich eigentlich in der schlimmsten Zeit kennengelernt. Also dort bin ich gerade noch so, habe ich noch raus können. Und er hat einfach mitgetragen. Das ist wirklich eigentlich noch eindrücklich. Er hat nie irgendwie das Gefühl gehabt, so jetzt mach doch mal oder eben jetzt reiss dich mal zusammen. Er hat auch meistens, es hat schon mal Situationen gegeben, wo er vielleicht auch mal ein bisschen weniger Verständnis gehabt, aber da haben wir Sachen abgemacht, die wir im letzten Moment wieder haben müssen absagen, weil ich wieder nicht können. Und das ist schon nicht selbstverständlich, dass das jemand einfach so mitträgt, ja.
Ja, man muss ja zuerst lernen, damit umzugehen und lernen, was ist das überhaupt?
Es ist nicht greifbar, oder? Es ist nicht greifbar und für jemanden, der das selber nie erlebt hat, ganz schwer nachvollziehbar. Ja. Ich hätte mir das auch nicht vorstellen können vor dieser ganzen Geschichte, dass das so, ja, so heftig kann sein, so schlimm kann sein.
Ja, und es ist eben nicht gemacht mit, jetzt hör mal auf, so blöd tun, jetzt reiss dich mal zusammen. Oder?
Wenn man könnte, dann würde man. Also ich habe mir den Satz sicher 100'000 Mal selber gesagt, so komm jetzt, also hör mal auf, so saublöd tun, reiss dich zusammen. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Keine Chance.
Und du bist im Spital gesehen, eins von diesen Hauptanzeichen eines Herzinfarkts ist Todesangst.
Richtig.
Und du hast genau das erlebt.
Ja.
Und die hat dich immer wieder heimgeschickt mit so lapidaren Aussagen, oder?
Ja.
Ich kenne das selber auch. Als erstes kommt die Aussage Burnout.
Mhm.
Nur, dass Burnout keine Diagnose ist. Das beschreibt unglaublich viele Symptome. Und eine Depression ist eben eigentlich nicht zu vergleichen mit einem klassischen Burnout. Mhm. Kann man so auch nachlesen. Ab wann hat der Arzt mal richtig zugelassen? Oder hat gewusst, oh, da müssen wir mal in die Ecke schauen?
Das ist relativ lang gegangen. Das ist wirklich lang gegangen. Also es war eine endlose Geschichte von wieder krank geschrieben, dann hat man wieder mal ein bisschen probiert zu arbeiten und dann ist es wieder nicht gegangen. Und ich mag mich noch besinnen, ich war alleine daheim, mein Mann war unterwegs. Und ich bin wirklich so im, also ich bin gar nicht mehr oben runtergekommen von diesem Panikattackentrip. Das hat sich eigentlich angefühlt wie eine permanente Panikattacke. Mhm. Und ich mag mich erinnern, dass ich meinem Papi angerufen habe und gesagt habe, weißt du was, jetzt muss einfach irgendetwas passieren, weil, also ich sage es jetzt, wie es war, sonst gump ich unter den Zug. Ich kann nicht mehr. Mhm. Und er war dann der, der meinem Hausarzt angerufen hat und gesagt hat, und jetzt müsst ihr irgendetwas machen. Und dann ist es relativ schnell gegangen, dass man gesagt hat, ja, jetzt Klinik und schauen ja, und richtig. Also ambulant wäre in dem Moment gar nicht gegangen.
Wenn du jetzt nochmal zurück in die Situation hineingehst, mit dem Wissen, das du heute hast, was hättest du denn können machen, für früher Alarm zu schlagen?
Mir selber eingestehen, dass es nicht etwas Psychisches ist, nicht etwas Körperliches ist. Ich habe immer noch auf das gehofft, weil ich das Gefühl hatte, das kann man doch dann einfacher behandeln, sie müssen es nur finden. Halt mir das auch eingestehen, ja. Ich habe offenbar ein psychisches Problem.
Mhm.
Und halt auch für mich selber einstehen. Also dann halt beim Hausarzt selber auch auf den Tisch klopfen und sagen, und ich möchte, dass man jetzt etwas macht und nicht einfach wieder mal ein bisschen TMS da und 2 Wochen daheim bleiben und ja.
Mhm. Ich frage wegen dem nachher, weil die Leute, die zuhören, es geht genau um den Markerpunkt, wo jeder für sich auch sich müsste die Nase nehmen und sagen, so, jetzt ist der Moment da, wo die Hilfe brauchen,
ja.
Oder?
Ja. Ich habe aber gewusst in dem Moment, dass ich sie selber nicht genug gut einfordern kann. Und ich habe gewusst, wenn ich jetzt meinen Papi anrufe und ihm sage, ich kann nicht mehr, dann macht er.
Mhm.
Also ich habe meine Hilfe eigentlich nicht direkt halt beim Arzt gesucht, sondern über die Zwischenstation von meinem Vater. Weil ich gewusst habe, der wird schauen.
Genau. Ja, es ist ja Hilfeschrei im eigentlichen Sinn. Oder?
Absolut.
Und der Erste, der springt, ist der Vater.
Ja.
Wie wenn du mit dem Velo umgekehrt wärst, oder?
Richtig.
Du hast vorhin gesagt, immer wieder ein bisschen krank geschrieben und so. Das erzeugt ja auch einen zusätzlichen Druck, oder? In der Arbeitsstelle, wenn man immer wieder fehlt. Mit,
ja.
Wenn man heute sagt, man hat ein psychisches Problem, dann ist man vorweg ein Simulant. Ich weiss das aus eigener Erfahrung. Oder? Wie ist denn dort gelaufen?
Da habe ich wirklich Glück gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe von Anfang an, also auch in der Zeit, wo ich noch das Gefühl hatte, es sei etwas Körperliches, ich habe immer offen kommuniziert. Und bin auch vom Geschäft her total getragen worden. Mhm. Also die haben das wirklich mitgemacht, über lange Zeit mitgemacht. Und ich glaube, im Nachhinein also bin ich froh, dass ich das von Anfang an so kommuniziert habe. Weil ich glaube, wenn ich immer wieder irgendwie eine Lüge erfinden musste, das hat mir viel mehr Druck erzeugt. Mhm. So. Aber ja, man hat es dann halt gemerkt, so, beim Chef war es okay gewesen, aber bei meinem Vis-à-vis, bei meinem Arbeitsgespändli, dort hat es dann mit der Zeit schon Frust gegeben, weil sie halt viel hat müssen, ja, meine Arbeit auch mit erledigen. Und ja, das ist dann ja, sicher auch ein Druck. Ja, das stimmt.
Ja, man hat ja eine Art wie ein schlechtes Gewissen, oder?
Genau, ja.
Bist du jetzt noch an dieser Arbeit, also an diesem Arbeitgeber?
Nein, da habe ich gewechselt. Aber eigentlich nicht unbedingt wegen der, ja, wie soll ich, mal vielleicht schon ein bisschen wegen der Erkrankung. Ich habe gemerkt, nach der Zeit, als ich wieder retour gekommen bin ins Geschäft, ich kann nicht mehr gleich leisten wie vorher. Aha. Zumindest gerade am Anfang. Und ich habe immer den Vergleich gezogen. Ja, aber früher habe ich das doch mögen. Früher ist doch das gegangen. Warum geht es jetzt nicht mehr? Mhm. Und habe dann für mich entschieden, ich fange einfach etwas ganz Neues an, an einem ganz neuen Ort, wo ich gar nicht den Vergleich habe, wie hat Cheryl vorher funktioniert und wie funktioniert sie jetzt. Und habe dann gewechselt.
Also eigentlich nicht einmal das äussere Umfeld, sondern du hast müssen deine 100% neue Eichen.
Ja, genau richtig. Auch wieder halt ein bisschen der Perfektionismus, der gewusst hat, vorher ist das alles gegangen aus dem FF. Ja, dann habe ich dann die Stelle gewechselt.
Das Verschissenste an dieser Krankheit ist, man muss sich unglaublich mit sich selber konfrontieren.
Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank.
Das ist so. Aber natürlich auf eine Art und Weise und auf eine Geschwindigkeit, wo man das lieber nicht so will. Also wenn man mir ist so gegangen, ist es dir auch so gegangen?
Also wenn man drinsteckt, ist es Horror. Wenn man drinsteckt, ja nein, es ist grausam. Ich finde es wirklich grausam. Im Nachhinein gesehen, hat es nicht viel gegeben, was mich dazu bewogen hat, mich so intensiv mit mir auseinanderzusetzen, wie die Erkrankung. Und ich glaube, ich habe ganz viele alte Muster dürfen und können ablecken, die nicht dienlich gewesen sind für mich, wo ich aber gar nie hinterfragt habe, weil es ist einfach immer so gewesen.
Ja.
Und von dem her sehe ich da halt auch mittlerweile jetzt auch die positive Seite. Aber es ist viel Arbeit, also eben, das sind jetzt 15 Jahre und ich bin eigentlich fast konstant dran, auch heute noch.
Ja, wegen dem hocken wir ja zusammen.
Oder? Richtig!
Weil ich es auch so mitbekomme und du aber sehr offen mit dem umgehst. Ich glaube, schon eins von den Geheimnissen, oder wie erlebst du das?
Also für mich ist es der einzig richtige Weg. Und ich musste auch lernen, zu mir stehen. Eben, sagen, was ich will, was ich denke. Und für mich ist das einzig Richtige, das offen zu kommunizieren. Dass alle Bescheid wissen, sei das am Arbeitsort, sei das die Familie, sei das der Freundeskreis. Ja, ich würde mich auch nicht schämen, eben, wenn ich würde sagen, ich habe Migräne oder den Arm gebrochen. Mhm. Das würde ich auch kommunizieren. Und ich habe einfach gesagt, ich schäme mich nicht für das und ich will mich auch nicht verstecken. Und ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen eben, da gibt es auch noch eine andere Seite. Also ich bin jetzt nicht die konstante Depressive. Und, mir macht es einfacher. Mhm. Ja. Ich muss nicht lügen.
Die Wahrheit ist immer der einfachere Weg. Nicht von Anfang an, aber am Ende des Tages.
Ja.
Bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt. Kommen wir noch ein bisschen auf den schwarzen Hund zu sprechen.
Ja.
Der schwarze Hund ist eine Symbolfigur, wo vor allem aus England kommt und so das Geschöpf der Nacht darstellt. Manchmal wird es auch mit dem Tod verglichen. Und jetzt wählst du aufgrund von diesem Buch natürlich den schwarzen Hund. Und meine Partnerin ist ja bipolar.
Ja.
Und dort gibt es so den Moment, ähnlich wie bei einer Migräne, wo sie merkt, jetzt ist er am Kommen. Ich sehe ihn auf der Wiese aus, der schwarze Hund, oder? Ja. Wie ist das bei dir?
Ich spüre ihn auch sehr gut. Also ich merke auch, wenn er auf der Wiese entgegenzulaufen kommt. Ja. Mittlerweile. Das war auch, glaube ich, ein Lernprozess gewesen, um mich da selber zu spüren. Aber mittlerweile doch merke ich es relativ gut.
Lass ihn rein.
Es gibt Momente, wo ich es schaffe, ihn draussen zu lassen. Mhm. Und es gibt Momente, wo es nicht klappt, wo er reinkommt. Ja. Und dann leider auch nicht einfach in sein Körbchen hocken, sondern ins Bett liegt.
Ja. Ja. Mitz auf die Brust.
Mitz auf die Brust, ja. Die gibt es durchaus.
Ich habe das nur von aussen, aus dem Zusammenleben natürlich, mit meinen Partnern das sagen, aber wenn sie es aus irgendeinem Anlass raus schafft, einen eben nicht reinzulassen, steht ja vor der Tür, ist ihm einfach die Tür nicht auf, dem Hund, dann frisst sich der einfach in der Nachbarschaft durch alle Katzengeschirrchen, für beim Bild zu bleiben. Und wenn er dann reinkommt, oder nein, aus dem Vergess die Tür auftut und er kommt rein, dann ist der voll gefressen und doppelt so schwer wie vorher.
Ja, nein, also ich schaffe es wirklich manchmal, dass er wieder kehrt und geht. Aha. Aber nicht das? Immer. Ich kann das nicht sagen. Ich kann das wirklich nicht sagen. Meine Skills, also meine Strategien sind eigentlich immer die gleichen. Und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. An was das liegt, das weiss ich nicht. Aber manchmal geht er wieder.
Möchtest du deine Skills erzählen?
Ja, wenn das interessiert. Ja,
das kann nur jemandem helfen, das.
Ja, also... Ich merke relativ schnell, eben, wenn er auf der Wiese zu springen kommt. Und da gibt es für mich nur eins. Also, ich glaube, das ist auch wieder sehr individuell. Für mich ist Schlafen etwas, was enorm wichtig ist in dieser Zeit. Wenn ich merke, der Schwarzhund ist auf dem Weg. Schlafen. Alles, was mit Achtsamkeit zu tun hat. Bewusstsein im Moment. Sein, nicht zu viel Kopfkino, was könnte und was ist und wäre und so. In dem bin ich eben Meister, Kopfkino. Mittlerweile weiss ich auch, dass mir Bewegung sehr gut tut. Ich bin ein bisschen eine faule Zwetschge, aber da muss ich mich am Gesicht ein bisschen aufraffen. Also ich gehe jetzt regelmässig schwimmen. Das ist eigentlich so ein bisschen Prophylaxe. Ich schreibe, ich male. Ich bin zwar nicht sehr gut im Malen, aber Mandalas ausmalen kann auch ich. Ja, es sind so ein bisschen diese Sachen, wirklich ein bisschen runterfahren, ein bisschen reduzieren, nicht mehr so viel draussen und einfach wirklich ein bisschen zur Ruhe kommen. Mhm. Ja.
Zeit für dich.
Ja, genau.
Ich denke auch, es muss Platz haben. Etwas, was ich von Anfang an gesagt habe, hey, lass, geh in dein Schneckenhäuschen, wie jetzt bei der Mila ist das Schneckenhäuschen. Es hat einfach Platz hier. Mhm. Und den Rest schauen wir dann schon ringsum.
Ja.
Hilft enorm, oder?
Extrem. Also ich habe auch das letzte Mal, das ist gar noch nicht so lange her, ich glaube im Februar oder im März, wo der schwarze Hund wirklich heftig auf Besuch war, da habe ich mich 2 Wochen ausgeklinkt im Geschäft. Ich habe gesagt, ich nehme 2 Wochen Ferien, ich bin jetzt einfach daheim. Mhm. Und ich habe gesagt, warum? Und es war okay gewesen, und es hat so gut getan. Also wirklich einfach... Die ersten paar Tage war ich echt nur im Bett und habe geschlafen und Fernsehen geschaut. Und dann habe ich gemerkt, jetzt kommt die Energie langsam wieder.
Du hast gesagt, Bewegung.
Ja.
Ich komme ja so ein bisschen aus dem Sport. Und dort gibt es, das ist nicht ein Glaubenssatz, es ist einfach eine Tatsache. Es gibt ein einziges Medikament auf dieser Welt, das wirksam ist wie kein anderes und null Nebenwirkungen hat. Und das ist Ausdauersport.
Ja.
Also, anzügig laufen, raus. Aber das Problem ist ja, wenn man so zu Weg ist, dann muss man das nicht.
Nein, das Energielevel ist... Also erstens mal rausgehen. Also fürs Rausgehen müsste man ja aufstehen, man müsste duschen, Zähne putzen. Und das, in einer Depression ist das schon eine riesen Challenge. Darum probiere ich es jetzt so ein bisschen prophylaktisch zu machen. Wenn es mir gut geht, wo ich mag, gehen schwimmen. Ja, in der Depression selber ist es schwierig.
Mhm. Wenn jetzt dort jemanden hast, was ja hast, eine Seite, wo sagt, hey, komm, raus, die Sonne scheint, wir gehen Hunger laufen oder so, lass dich la reissen, hast du die Kraft? Oder?
Sowohl als auch. ich mag mich erinnern, eben so in der zweiten schlimmen depressiven Phase, das war nach der Geburt von unserer Tochter. Dort ist mein Papi etwa die mal vorbeigekommen und hat gesagt, so komm, jetzt packen wir die Kleine und gehen. Und dann hat es Tage gegeben, wo es gegangen ist. Mhm. Und dann hat es Tage gegeben, wo es einfach nicht gegangen ist. Weil es einfach eben schon anlegen und dann noch ein Kind anlegen und nicht geschafft. Einfach nicht geschafft. Ja.
Ich kann es verstehen. Mir geht es auch darum, dass die Leute, die zuhören, das ein bisschen verstehen und ein Bild bekommen.
Ja.
Jetzt, das sind deine eigenen Skills. Das ist so, das sind deine Medikamente, oder?
Ja, das ist mein Notfallrucksäckchen.
Jetzt haben wir vorhin geredet, du bist dir Hilfe holen. Und wie sieht denn dort, oder wie hat denn dort Therapie ausgesehen?
Also ich habe unterschiedliche Therapien erlebt. Jetzt gerade dort beim Burnout, da war ich nur 3 Wochen, gewesen, weil die Krankenkasse gefunden hat, ja, 3 Wochen länger, ja. Das ist so, das ist wirklich mehr Gesprächstherapie gewesen. Mhm. Und dann aber nach der Geburt von unserer Tochter, das war dann die Wochenbettdepression, ja. Das war auch wieder eine Erschöpfungsdepression, also es ist irgendwie alles so ein bisschen... Dort war wirklich ganz viel, gewesen, auch mit rauslaufen, mit malen, mit halt dann in der Gruppe Sachen machen, also kochen. Wirklich mehr auch so ein bisschen aktive Geschichten. Mit Wickel, mit Bad nehmen und also solche Sachen. Ja,
also ich habe ganze Werkzeuge drauf,
ja, ja, Sachen. Genau. Also ich habe unterschiedliche Therapien erlebt. Ja. Und ich muss sagen, so das Aktive, eben das Malen, obwohl ich überhaupt nicht gerne eben so selber malen und zeichnen, hat mir mehr geholfen wie einfach nur Gesprächstherapien. Mhm. Ja, mit Gesprächstherapien, es dreht sich immer nur um das gleiche Thema, oder? Man ist immer in dem Film, in dem man redet darum, warum das man jetzt depressiv ist und keine Ahnung. Und eben halt mal etwas ganz anderes machen, das hat mir, aber das ist auch wieder sehr individuell, aber mir hat das besser geholfen. Mhm. Achtsamkeitsübungen, Yoga, solche Geschichten.
Also selber etwas können dazu beitragen.
Ja,
ja, kann
genau.
Ich nachvollziehen. Genau. Geht mir auch ging so.
Ja, ja, also eben, ich sage, ich glaube, das ist so unterschiedlich, wie wir Menschen sind und so unterschiedlich, wie glaube auch Depressionen sind, muss jeder selber wahrscheinlich herausfinden, was ist für ihn das Richtige. Mhm. Ja.
Das richtige Werkzeug, oder?
Ja.
Genau. Jetzt, wenn man zum Hausarzt geht, ist wahrscheinlich das Erste, was er einem verschreibt, ist ein Antidepressiva.
Jawohl.
Willst du dem etwas sagen?
Ja, ich hatte eine gespaltene Einstellung zu Antidepressiva, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich bin eher so ein bisschen auf der natürlichen Schiene und habe mich sehr, sehr lange gegen Medis gewehrt. Und dann aber in dieser langen Zeit immer wieder ausprobiert, weil ich gefunden habe, ja gut, jetzt muss ich irgendetwas machen. Und aber nie, es hat mir nie wirklich viel geholfen. Und dann, nach der Geburt von unserer Tochter, die Wochenbettdepression, die war wirklich, wirklich sehr heftig gewesen. Und ich habe mich dort entschieden, ich versuche es nochmal mit einem Medi. Einfach, weil ich wollte, so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen, auch für unser Kind. Mhm. Und da war aber wirklich das erste Mal, wo ich gute Erfahrung gemacht habe mit einem Medi, wo man mich gut eingestellt hat, ein Medi, das etwas hilft. Und ich nehme das heute noch. Ja. Und habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass das gut möglich ist, dass ich das für den Rest von meinem Leben werde nehmen. Mhm. Und sehe das wie eine Krücke. Ich sage immer, wer es beigebrochen hat, nimmt auch eine Krücke, bis er wieder laufen kann. Und meine Krücke ist jetzt halt das Medi.
Für mich ist es ein Schlüssel, weil ein Antidepressiva, ganz, ganz einfach erklärt, macht ja nichts anderes, weder eine Verbindungsstelle wieder schaffen, wo der Körper selber nicht mehr schafft, Botenstoffe
im Hirn, ja,
weiterzugeben. Und das Antidepressiva ist einfach ein Schlüssel für die Türen. Solange, bis du wieder einen eigenen Zugang bastelt hast.
Ja.
Unsere Körper können ja das. Das ist ein Wunder. Dings. Aber es gibt wahrscheinlich kein Medikament auf der Welt, das so viele verschiedene mögliche Nebenwirkungen hat wie Antidepressiva.
Ist so, jawohl.
Du tust mir sagen, wenn ich es nachgehe.
Alles gut.
Aber ich möchte dort noch ein bisschen rein. Das wievielte Medikament ist jetzt das?
Das vierte. Das vierte.
Aha.
Ja.
Es ist auch meine Erfahrung, dass man nicht von Anfang an das Richtige findet.
Ja.
Dass man das ein bisschen austesten muss.
Ja.
Was hast du so Erfahrungen mit Nebenwirkungen und Sachen?
Keine.
Wow!
Ja, nein, wirklich. Ich habe bei den ersten drei Medis habe ich wirklich. Also erstens mal hatte ich Nebenwirkungen des Teufels. Mhm. Also es hat die Depression eher verschlimmert als verbessert. Und genützt hat es, man muss es ja immer ein gewisses Weile lang nehmen, mhm. bis man kann sagen, wirkt es nicht. Dann hat man vielleicht die Dosis noch ein bisschen aufgeschraubt. Aber dort war die Wirkung einfach gleich null gewesen. Mhm. Und das Medi, das ich jetzt habe, ist nicht so ein gängiges Medi. Also ist eben nicht eins, das man als erste Wahl verschreibt. Ja. Ich habe aber wirklich, wirklich nichts. Holzanlängen. Bis jetzt dafür das Absetzen, das habe ich jetzt zweimal probiert, wo ich dann sehr heftig reagiere.
Mhm. Ja, das jetzt, muss man ja so ausschleichen.
Oder? Ja, das hat man probiert mit ganz, ganz, ganz munzig kleinen Schritten. Ist für ein paar Wochen gut gegangen und dann bam, ist es wieder da gewesen. Und zwar so heftig, wie es nicht einmal in der schlimmsten Depression war. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich gumpe jetzt zum Fenster raus.
Ich würde es nicht, es gibt einen Riesenmorgen.
Ja, ich weiss, das hat mir dann mein Arzt dann gesagt.
Blöde Sprüche.
Nein, und darum habe ich dann wie müssen sagen, ja, was will ich jetzt auf Biegen und Brechen das Medi absetzen? Mhm. Jetzt ist es so und vielleicht probiere ich es dann irgendwann wieder, aber jetzt im Moment ist es einfach stimmig, es ist okay. Mhm.
Cool. Was hat das für einen Einfluss auf dich als Familie?
Mein Medi?
Ja, also Depression und das Medi.
Depression und das Medi. Also Depression hat sicher einen Einfluss in dem Sinn, dass natürlich Kinder, gerade jetzt, wo sie schon ein bisschen grösser sind, merken, wenn es Mami nicht gut geht. Und halt die Mami vielleicht einmal brüllt oder eben mal ein bisschen mehr im Bett liegt wie sonst. Aber ich probiere ihnen das in dem Sinn wie zu erklären, ja, so wie sie es halt jetzt schon verstehen. Ihnen auch zu sagen, dass es nichts mit ihnen zu tun hat. Das ist mir ganz wichtig. Nicht, dass sie das Gefühl haben, sie haben irgendetwas falsch gemacht. Und das Medi, da fragen sie manchmal, was nimmst du für eine Tablette? Und dann sage ich, ja, ich brauche die. Und dann ist das wieder gut. Mhm. Also das ist ganz ein normaler, offener Umgang, wie wenn ich jetzt würde, keine Ahnung, wenn ich Diabetes hätte und müsste Insulin spritzen. Oder, also ja. Einfach nichts Spezielles. Man erklärt es, man sagt es und es ist okay.
Und zu dieser Familie gehört ja noch ein Mann.
Ja.
Nicht nur ein Vater, sondern ein Mann, ein Liebhaber, ein Kollege, ein guter Freund, was auch immer. Oder? Hat das auf eure Beziehung auch einen Einfluss?
Also nicht im negativen Sinn, würde ich jetzt sagen. Mhm. Müsstest du ihn fragen, was er dazu sagt. Aber ich glaube, wir haben gerade die Zeit nach der Geburt, wo man eigentlich ja als Familie geniessen konnte und alles ist schön und bei uns war das halt alles ein bisschen anders gewesen. Aber ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Wissen, man ist füreinander da, der andere hält nicht gerade ab, wenn es mal nicht so rund läuft. Also für mich hat es keine negative Auswirkungen auf unsere Beziehung. Was er würde sagen, das weiss ich jetzt nicht. Was er sicher würde sagen, ist, dass es für ihn schwierig ist, wenn es mir nicht so gut geht, dann ist meine Laune dementsprechend auch nicht so angenehm. Und das ist vielleicht nicht immer so einfach, denn das können zu handeln und können zu sagen, hey, weißt du was, es hat nichts mit dir zu tun, es ist Depression, die da gerade ein bisschen überhand nimmt. Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das nicht so angenehm ist. Aber auch da, es ist nie irgendwie ein grosser Vorwurf gekommen oder ja, es ist dann einfach so.
Oder wir Männer, wir sind ja die auf dem weißen Schirmel kommen, können zu
retten,
oder?
Uns kann retten.
Der Ritter, genau, und auf alles immer müssen eine Problemlösung bieten. Das ist ja so ein Ding, wo man so hat, das Mann oder Bub oder was auch immer. Und das ist jetzt für mich ist das am Anfang das Schwerste gewesen, nichts können zu machen.
Ja.
Einfach nicht können helfen.
Aber du bist da.
Klar, man ist da, man schaut, dass Kinder versorgt,
genau.
Man schaut, dass es läuft, dass vielleicht mal eine Dusche noch gut tut zwischen oder dass genug gegessen oder getrunken wird. Aber sonst kannst du eigentlich nichts machen. Du kannst deine Ritterfunktion als Mann nicht ausleben. Oder? Und das war für mich wirklich schwer gewesen am Anfang.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich sage, das Dasein ist schon so viel wert. Mhm. Der Rest muss der Betroffene selber machen. Aber einfach zu wissen, ich bin nicht allein, es ist jemand da. Und wenn ich ihm zum 100.000. Mal die Ohren voll latsche, weil es mir gerade nicht gut geht, er ist da.
Ja.
Und das ist doch auch Ritter, finde ich.
Ja, ja. Einfach nicht die Art, wo wir uns
gewohnt sind. Du kannst es nicht lösen.
Genau.
Du kannst es nicht lösen, aber du kannst da sein.
Das ist ja so.
Ja.
Wenn ich jetzt da nochmal auf unsere Frau, auf unsere blutige Frau, und da ganz viele Sachen dazu geschrieben sind, vielleicht können wir dann beide ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Da gibt es so Punkte, ich möchte die mal einfach so schnell der Tür gehen. Einfach auch für vielleicht denen draussen einen Hinweis zu geben, so nach dem Motto, ja, mir ist es so gegangen, oder aha, das könnte ja von dem sein.
Ja.
Eins ist davon Konzentrationsgedächtnisstörungen, du kannst dich nicht mehr konzentrieren. Wie hast du das?
Ja, definitiv. Das ist eins meiner Symptome. Das habe ich wirklich jetzt gerade in der letzten Episode gemerkt. Ich habe es fast nicht auf die Reihe gebracht, einen Kuchen zu backen, weil es für mich so unheimlich anstrengend war, das Rezept zu lesen. Und mir zu merken, was habe ich jetzt gerade gelesen. Also ich habe es gelesen und es ist eigentlich schon wieder weg gewesen. Also das ist etwas, wo ich sehr gut kenne und dann auch sehr schnell eben beim Arbeiten merke. Ich habe einen Job, der meinen Kopf fordert, wo ich muss den Kopf bei der Sache haben. Und wenn ich dort damals merke, es happert, dann ist das schon so ein bisschen ein Alarmzeichen, ja, dass ich weiss, ja, jetzt muss ich ein bisschen bremsen.
Ja, ich kann das umschreiben. Bei mir ist es so gewesen, dass ich den... Wenn ich jemandem mal zuhören musste, habe ich dem zwar zugelassen, aber gesehen bin ich in meiner Bilderwelt im Kopf.
Ja.
Und die ist ab wie ein Film, der viel zu schnell laufen lässt. Das ist so mein Bild.
Ja.
Dann ist Brustschmerzen ist angegeben.
Jawohl, das war bei mir eben, wo ich immer das Gefühl hatte, ich kriege einen Herzinfarkt. Ja, kenne also ich bestens.
Also die Angst, den Druck auf der Brust, wenn der Hunger drauf hockt.
Genau.
Habe ich jetzt nicht gehabt, aber ist anders indiziert. Bei mir kommt es aus einem Trauma raus.
Ja.
Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Durchfall, einfach das vegetative Nervensystem.
Ja, genau. Ist bei mir so. Also Erbrechen nicht, Verstopfung, Durchfall, nein, aber Übelkeit, ja.
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 Ich bin dann eher so der, auch wenn ich sonst nervös bin, der putzt es mich durch.
Mhm.
Haltet es nicht mehr in mir drin.
Ja.
Es ist so wie kurz vor dem Flüchten, oder?
Eine
absolute Notsituation.
Ja.
Genau. Sexuelle Funktionsstörungen, das kann immer auf alle Seiten ausschlagen.
Ja. Ja. Also ich meine, das ist, also kann ich jetzt einfach nur so sagen, ich glaube, wenn man in einer schweren Depression ist, kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass jemand dann wirklich noch das Bedürfnis hat.
Aha, dass noch Lust entsteht.
Man ist so mit sich selber beschäftigt und so in sich gefangen. Aber ja, vielleicht gibt es Leute, die das nicht haben, aber ja.
Was ich da dazu kann sagen, ich weiß nicht, wie es bei den Frauen ist, es gibt sehr viele Antidepressiva, die negative wie positive Wirkung haben auf die Libido.
Ja.
Also ich weiss jemanden, wo Durchspitze war mit einem Medikament, also richtig unangenehm.
Ja.
Und es hat einfach Auswirkungen. Bei mir ist es so, das hat man auch im Podcast von Tantra dann können hören, dass es einen Einfluss hat auf die Orgasmusfähigkeit. Wenn wir weitergehen, hat es einen Einfluss auf das Miktionsverhalten, also auf Harndrang. Und bei den Frauen auf Mens.
Ja.
Ist das bei dir?
Kann ich auch unterschreiben, genau, dass sich einfach Zyklen extrem verlängert haben. Ja.
Okay.
Das ist definitiv so Harndrang, wie sowieso jemand, der ständig aufs WC muss. Ich weiss, ich glaube, da hat es jetzt mit der Depression nicht verändert. Aber doch, Menschstörungen, ja, das kenne ich.
Ich habe lustigerweise, wenn man darüber redet, dann findet man Verbündete, oder? Bei mir war es so gewesen, du musst dir vorstellen, wenn du musst enorm fest bisseln musst und nachher kannst du endlich bisseln und dann musst du eigentlich so fest bisseln, dass du gar nicht mehr bisseln kannst.
Okay.
So ein Gefühl. Und das ist dann so eine Art Schmerz.
Ja.
Und so das Gefühl, das hatte ich recht häufig gehabt, vor allem auch im Zusammenhang mit den Medikamenten. Mhm. Und der Arzt hat gesagt, noch nie so etwas gehört. Lustigerweise, wenn ich dann mit dem Umfeld geredet habe, hat plötzlich der eine und die andere gesagt, hey, jetzt, wo du das sagst, habe ich auch.
Mhm.
Wegen dem erzähle ich es hier.
Ja.
Gewichtszunahme oder Verlust?
Verlust, ja. Ich gehöre dann zu denen, die eben, weil es mir schlecht ist, nicht können essen oder nicht viel können essen, genau. Ja.
Bei mir ist das Gegenteil. Also ich habe auch nicht wahnsinnig viel mehr gegessen oder so, aber einfach die Medikamente haben mich aufgeblasen.
Ja. Nein, da muss ich auch wieder da Holz anlegen. Habe ich jetzt nichts gehabt in dieser Richtung.
Mhm. Dann kann es auf die Gelenke schlagen, auf den Rücken.
Das kenne ich nicht, beides nicht.
Ja. Der Rücken ist so sinnbildlich für die Last, die man trägt.
Ja. Bei mir hockt es eher am Nacken. Mhm. Also wenn man das zum Rücken zählt, und das war bei mir eben am Anfang so sinnbildlich für die Angst, weil es mit einer Angststörung quasi angefangen hat. Die Angst hockt man im Nacken, oder?
Ja.
Das, jawohl, also so Nackenverspannungen, ja, aber Rücken, Gelenk, ja, das, ja.
Allgemeines Krankheitsgefühl, Müdigkeit, Schlafstörungen,
ja.
Hast du schon ein bisschen angetönt, oder?
Müde. Ja. Also ich könnte einfach permanent schlafen.
Ja. Ich habe überhaupt nicht mehr geschlafen.
Gar nicht mehr.
Also vielleicht 2-3 Stunden mit Unterbrüchen. Und sonst bin ich wach gewesen. Ich habe noch nie so viele Podcasts gehört, Hörbücher, wie während der extremen Zeit.
Ja.
Ich habe wirklich nicht mehr geschlafen. Und bei mir ist es so, das ist vielleicht auch noch, wenn ich merke, jetzt gehe ich zu weit wieder, jetzt kommt es wieder, dann habe ich das Gefühl, es drückt mir jemand mit 2 Fingern in meine Augäpfel,
ja.
In Kopfhinger. Und zusätzlich ist es dann so das Gefühl, als hätte ich so eine Wettkampfschwimmkappe an, so eine Backkappe, ist so eine enge,
ja.
Gummikappe,
ja.
Die einfach so auf den Kopf drückt. Das ist bei mir so, wegen dem der Kopf, das ist schon noch ein Thema, das ich merke,
ja.
Jetzt wird es übel.
Ja. Aber eben, es ist extrem individuell. Mhm. Das ist, oder? Ich glaube, du könntest jetzt noch ganz viele Leute fragen und die Konstellationen der Symptome wären bei jedem wieder unterschiedlich.
Genau.
Ja.
Und eben so unterschiedlich die Werkzeuge,
richtig.
Die dir etwas bringen.
Richtig. Genau.
Was ist das Positivste aus dieser Erfahrung raus bis dahin?
Also zum einen ganz sicher, da habe ich vorher schon gesagt, ich habe mich dürfen, ich sage nicht müssen, ich sage dürfen, extrem mit mir selber auseinandersetzen. Mhm. Und ich habe ganz viele Sachen dürfen aufdecken, die einfach nicht dienlich gewesen sind, nicht gesund gewesen sind und habe das dürfen auflösen oder ich bin noch dran. Mhm. Es geht nicht alles gleich schnell und nicht gleich gut und es gibt immer wieder Momente, wo ich in alte Muster reingehe und das ist ja völlig okay. Aber ich bin dran. Und das Schönste ist einfach zu merken, hey, es sind Leute da, es ist eine Familie da, es sind Freunde da. Und da muss ich sagen, es sind nicht mehr die gleichen da. Mhm. Da sind auch ein paar gegangen und das ist okay. Ist am Anfang schwierig, aber es ist gut. Und ich bin eigentlich auch im Arbeitsumfeld, ich bin total getragen worden. Ich habe nie wirklich das Unverständnis bekommen, dass jemand gesagt hat, hey, nein, sorry, geht gar nicht, oder ich kann nicht mehr mit dir so, sondern eine riesige Unterstützung. Also es ist wirklich mega schön.
Also es hat, wie alles im Leben, immer auch 2 Seiten.
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Es sind logisch auch Momente gewesen, wo ich sage, das möchte ich nie mehr erleben. Das ist auch da wieder jemand, der das nie gehabt hat. Es ist so schwierig zu beschreiben, aber das ist ein Schmerz, das bringt einem fast um.
Aha.
Das ist schlimmer wie jeder körperliche Schmerz, den ich sonst schon gespürt habe. Und das will man auch nicht mehr, oder? Ich will das auch nicht nochmal erleben. Aber eben, wie du sagst, es hat alles auch zwei Seiten. Mhm. Hat auch schöne Seiten.
Mir hilft es manchmal, auch wenn es fast ein krampfhaft ist, noch etwas positiv zu suchen. Mir hilft es manchmal, das noch ein bisschen voneinander zu nehmen. Und es wird leichter, wenn irgendwo noch Sonnenstrahl ist und nicht nur,
ja.
Nicht nur der schwarze Hunger aus verdeckt.
Und genau. Und ich glaube, es gibt so ganz einfache Sachen, wo man auch in einer dunklen Zeit, in einer schweren Depression kann machen, um sich wieder bewusst zu machen, hey, auch wenn es mir eigentlich heute total beschissen geht, es gibt jeden Tag immer noch so kleine Momente, die doch noch schön sind. Mhm. Und die habe ich Gott sei Dank immer gehabt.
Aus Leben lebenswert machen.
Auf jeden Fall, ja.
Wir haben eine Stunde geschnurrt.
Was? Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn.
Und wir könnten noch viel mehr. Wahrscheinlich, oder?
Ja. Also meistens ist es ja so, dass der Gast bei mir das letzte Wort hat. Oder der letzte Satz.
Ui.
Wenn wir jetzt hier so zum Ende kommen, was willst du den Leuten sagen?
Jetzt muss ich etwas Gescheites sagen.
Nein,
ich muss nicht. Also, ich würde den Leuten sagen, dass sie sich nicht müssen verstecken und nicht müssen schämen. Mhm. Es muss sich niemand für eine Krankheit oder für eine Diagnose schämen, egal was es ist. B finde ich wichtig, Hilfe suchen und sie dann aber auch annehmen. Auch wenn das manchmal mega schwierig ist. Aber alle Hilfe annehmen, die angeboten wird, so viel wie möglich. Und sich einfach im Alltag ganz viele kleine, schöne, gute Sachen tun. Eine kleine Übung, wunderschön, die mir mega hilft. Morgen aufstehen, 3 Kaffeebohnen in den linken Hosensack. Kennst du sie, dass du lachst? Und für jeden schönen Moment, den man erlebt, tut man eine Kaffeebohne von links nach rechts. Und zu oben nimmt man die 3 wieder raus und probiert sich daran zu erinnern, was sind die 3 schönen Momente waren. So einfach und hilft unheimlich viel.
Kaffee ist für viele so.
Noch ein Kieselstein, ey.
Wegen dem lache ich. Cheryl, Scheibentroller, merci viel mal, dass du so offen redest.
Sehr, sehr gern.
Ich denke, es ist auch Hilfe für ganz viele, die da zuhören. Und es soll sicher auch ein Ansporn sein, redet darüber.
Unbedingt.
Darüber reden macht das Leben einfacher und besser, egal um welches Thema es geht. Das stellt sich immer wieder raus in diesen Podcasts. Und wenn es um Depression geht, sowieso. Mhm. Lasst mich helfen und gestört mich ein. Superman und Superwoman gibt es nur im Comic.
Und kann man trotz Diagnose eben doch auch sein.
Das lassen wir so stehen. Merci vielmals.
Danke dir.
Kann ich dürfen bei euch sein.
Und sehr gerne.
Du hast erzählt von deinem Leben. Danke vielmals.
Sehr gerne.
Hat dir die Episode gefallen oder du kannst im besten Fall sogar etwas mitnehmen für dich? Dann gang doch den Abonnieren-Button drücken. Auf Apple Podcast kannst du 5 Sterne hinterlassen, weil das bringt mir wirklich etwas. Und wenn du jetzt denkst, hey, das Projekt Bad Cat Cousy Podcast möchte ich unterstützen, dann findest du in den Show Notes mein Kontonummer an, wo du unter dem Vermerk «Hä?» kannst einen Betrag spenden. Jeder 5 Lieber ist willkommen und unterstützt Kultur und in diesem Fall Gesprächskultur. Merci vielmal und bis gleich. Podcast Bad Cat Cousin. Hä?